Live after Lehramt.
Diese Standardsätze, die wir auch oft in irgendwelchem Lehrermaterial lesen oder auch in Materialien für SchülerInnen, diese Sätze, die sind für viele Personen eine Ohrfeige und verschlechtern ihre Situation sogar. Wenn man jetzt einem Schüler oder einer Schülerin so ein Affirmationsset vorlegt und man will ihnen so richtig was Gutes tun, ich kann alles schaffen. Es kann sein, dass du damit Leute so richtig in den, Abfuck treibst.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Meine Arbeit ist wertvoll für meine Schüler. Ich verzeihe mir meine Fehler. Ich achte auf meine Bedürfnisse und erfülle sie mit gutem Gewissen. Ich bin wichtig. Ich kann alles schaffen. Hast du das auch schon mal ausprobiert? Die Rede ist von Affirmationen. Hallo ihr Lieben erstmal. Affirmationen für Lehrkräfte oder auch unabhängig für deinen Beruf, Affirmationen für dein Wellbeing, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Bist du schon drüber gestolpert? Wenn man sich mit Lehrmaterialien auseinandersetzt und auch mit der Peripherie von Produkten, die es für Lehrer gibt, dann hat man vielleicht schon Affirmationskarten entdeckt für Lehrkräfte oder Download-Material mit Affirmationen für Lehrkräfte oder auch für SchülerInnen. Was ist das genau? Eine Affirmation, falls du das bisher noch nicht gehört hast. Das ist ein selbstbestärkender Satz, den wir uns still oder auch laut wie einen wohlwollenden inneren Dialog immer wieder vorsagen, um unsere Gedanken und Gefühle positiv zu prägen, um das irgendwann auch zu glauben, was man da sagt. Ist da was dran? Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Vielleicht hast du also schon ausprobiert, mit Affirmationen deine Zufriedenheit als Lehrkraft zu beeinflussen. Denn wenn du diesen Podcast hörst, Live after Lehramt, dann gehe ich davon aus, dass da möglicherweise eine latente Unzufriedenheit mit dem Lehrberuf ist und du vielleicht ja auch schon damit geliebäugelt hast, den Beruf zu verlassen oder dich zumindest irgendwie zu verändern. Personen, die an dem Punkt sind, die haben schon ganz viel ausprobiert. Das wissen wir von unseren Kundinnen und Kunden. Das überlegt man sich nicht von heute auf morgen, sondern das hat eine lange Historie und im Laufe dieser Historie passiert ganz viel. Man versucht darauf einzuwirken, wenn man unzufrieden ist im Lehrberuf. Und eine Art, wie man darauf einwirken kann oder wie man sich verspricht, vielleicht darauf einzuwirken, sind auch Affirmationen, die tauchen, wie gesagt, an verschiedenen Stellen von Lehrermaterialien und Lehrerprodukten mittlerweile auf. Lass uns erstmal verstehen, warum Affirmationen überhaupt funktionieren können, beziehungsweise warum sie das Potenzial haben zu funktionieren. Und lass uns später natürlich auf das Aber kommen. Denn das Ganze kommt natürlich mit einem kleinen Beipackzettel. Wäre ja schön, wenn das funktionieren würde, dann würde es jeder machen. So einfach ist es, ne? Kostenneutral, wenn ich mir einfach nur positive Sätze ständig vorsage und dann bin ich geheilt, wäre ja toll. Das Ganze kommt mit einem Aber. Lass uns erstmal die Grundlagen verstehen, warum das Potenzial besteht, dass Affirmationen überhaupt funktionieren können. Das liefert uns die Wissenschaft. Und zwar sind die Wurzeln dafür erstmal in der Machart unseres Gehirns verankert. Unser Gehirn ist neuroplastisch. Vielleicht hast du das schon gehört. Das heißt, unser Gehirn ist wie ein formbarer Muskel. Im Training, also so richtig Sport im Fitnessstudio, ne, da gibt's ja auch den geflügelten Satz, use it or lose it, also nutz deinen Muskel oder er wird abgebaut. So ähnlich ist das im Gehirn. Wenn wir etwas beginnen zu nutzen, dann wird da was aufgebaut. Hören wir auf, es zu nutzen, dann geht das ein, dann bildet sich das zurück. Tatsächlich, unser Gehirn ist formbar und das unser Leben lang, bis ins hohe Alter. Gute Nachricht, oder? Das heißt, du bist gar nicht über bestimmte Parameter definiert, bestimmte Annahmen über dich, sondern du kannst Dinge verändern. Gleichzeitig auch scary, ne? Dass die Grenzen, die wir als gesetzt annehmen, selbstgemachte Grenzen sind oder oftmals, nicht immer, ne? Das heißt, unser Gehirn kann sich verändern und wir können es aktiv verändern. Das lässt sich sogar messen bei Hirnscans, dass bestimmte Areale größer werden mit bestimmten Denkarten. Positives Denken, negatives Denken, das ist an der rechten Seite bzw. der linken Seite unseres Gehirns verankert. Und dann kann man sehen, dieser Lappen, der ist entsprechend größer ausgebildet als der andere. Ne? Unser Gehirn ist also nicht nur so rein ideell formbar, sondern das sieht man an der Hirnmasse. Da sind bestimmte Areale größer als andere, je nach deinen Denkgewohnheiten. Verrückt, oder? Das heißt, jeder Gedanke, den wir denken, schafft oder verstärkt bestimmte neuronale Verbindungen. Stell dir einen Trampelpfad vor, je öfter wir den nutzen, umso ausgetretener wird er. Darum ist es am Anfang auch so schwer, umzudenken und neue Dinge zu tun, denn wir müssen diesen Trampelpfad ja auch erstmal schlagen, uns durchs Dickicht durchkämpfen, bis man da immer öfter mal durchgeht und hinterher ist da eine Straße im besten Fall. Ja, was heißt im besten Fall? Es kann ja auch sein, dass wir negative Gedankenmuster etabliert haben. Und wenn da dann eine Autobahn ist, der negativen Gedankenmuster, dann wird es ganz, ganz schwer, von dieser Autobahn abzufahren und sich einen neuen Trampelpfad zu schlagen. Okay, eine besonders wichtige Rolle spielt dabei der präfrontale Kortex. Das ist ein Hirnareal, das evolutionär sehr jung ist. Also wenn wir die Evolution anschauen und auch tierische Gehirne im Vergleich, dann sehen wir, dieser präfrontale Kortex, den Menschen besonders groß haben, das ist die Kognition und da sitzt auch die Fähigkeit, sich seiner selbst bewusst zu sein, sein Handeln zu reflektieren und durch Reflexion zu verändern. Tiere, die komplett instinktgesteuert sind, die haben das in dieser Art und Weise nicht, beziehungsweise bei weitem nicht so ausgeprägt, wie wir das haben. Und gerade wir Kopfmenschen, ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, ganz viele Lehrkräfte sind extrem verkopft, ne? Oder überhaupt nicht nur Lehrkräfte, sondern AkademikerInnen, verlassen sich enorm auf ihren präfrontalen Kortex und überbewerten, was sie mit dem anstellen können. Allerdings ist es so, dass der präfrontale Kortex ungefähr so viel Macht über dich hat, wie ein Reiter über eine Elefantenherde von 200 Elefanten. Diese Elefantenherde, die macht alles Mögliche, aber nicht unbedingt, was dieser eine Reiter da möchte. Nur um dir einmal die Einflussverhältnisse des präfrontalen Kortex auf dein Gesamthandeln, dein Gesamtdenken und Gesamterleben, das ja auch viel unbewusst stattfindet, zu verdeutlichen. Ne? Also der präfrontale Kortex ist so ein Chef im Gehirnbüro, aber der Chef ist so ein bisschen so ein Stromberg, der glaubt, er wäre viel wichtiger, als er tatsächlich ist. Aber er ist natürlich schon ein Steuerelement. Ne? Der reguliert Emotionen, die Selbstwahrnehmung und die Entscheidungsfindung. Studien haben jetzt gezeigt, wenn wir positive Affirmationen nutzen, dann wird dieser präfrontale Kortex besonders aktiv. Klar, wir erreichen ja jetzt über die Kognition etwas, was sonst vielleicht ganz viel im Unbewussten stattfindet und überhaupt nicht verbalisiert stattfindet. Ganz viele unserer Empfindungen und unseres Erlebens, das allermeiste, erreicht überhaupt keine Schwelle, dass wir das kognitiv wahrnehmen und dass wir es dementsprechend verbalisieren können. Überleg dir nur mal, es juckt an deinem kleinen Zeh. Irgendwann wirst du darauf aufmerksam. Wenn du aber jetzt total abgelenkt bist, nimmst du das wahr, dass jetzt gerade, keine Ahnung, es rumort in deinem Bauch, der kleine Zeh juckt, dass du da so ein unangenehmes Kleidungslabel hast, was dir am Nacken kratzt. Manchmal erreicht das die Schwelle, dass es unsere Kognition überschreitet, also dass wir uns dessen bewusst werden. Oh, da kratzt mich aber hier gerade so ein Etikettenlabel. Das muss ich mal gerade anders ausrichten. Aber in den meisten Fällen bleibt das unbewusst. So, wenn wir positive Affirmationen nutzen, das ist eine verbale Repräsentation von irgendwas ganz Abstrakten, dann wird dieser Bereich, der präfrontale Kortex, ganz aktiv. Das kann sogar Stressreaktionen, die auf körperlicher Ebene ablaufen, reduzieren. Es gibt auch eine Studie von der Carnegie Mellon University, die nachgewiesen haben, dass Teilnehmer mit bestimmten Affirmationen niedrigere Cortisolwerte haben. Also die fühlen sich nicht nur besser oder bilden sich ein, sie fühlen sich besser, sondern ihr Körper ist tatsächlich messbar weniger gestresst. Man sieht, alleine über diese verbale Einwirkung, über die kognitive Einwirkung, kann es schon sein, dass man sein Wohlbefinden beeinträchtigen kann. Positiv oder auch negativ beeinträchtigen. Kennt ja auch jeder, wenn man den ganzen Tag düstere Gedanken hat, dann geht es einem körperlich auch schlechter. Dann fühlt man sich nicht wohl, dann ist man vielleicht verspannt, gekrümmt, gebeugt. Vielleicht hat man sogar körperliche Schmerzen, die man stärker empfindet, als man es sonst empfinden würde. Da ist schon eine Verbindung. Die kognitive Verhaltenstherapie macht sich das ja auch zunutze. Also die kognitive Verhaltenstherapie nutzt ähnliche Prinzipien wie Affirmationen. Denn eine Affirmation ist ja im Grunde etwas, was ich ins Positiv verkehre von einem Negativ, das ich habe als Glaubenssatz. Vielleicht ist mein Glaubenssatz ja, ich bin nicht wertvoll. Und ich kehre das jetzt mit Worten ins Positive. Grundsätzlich ist es so, auf verhaltenstherapeutischer Ebene, es gibt da einen Auslöser, irgendwas in der Umwelt, das stößt auf einen Glaubenssatz von mir. Und je nachdem, wie dieser Glaubenssatz gemacht ist, löst das wiederum Gefühle aus. Positive Gefühle, negative Gefühle, Stress, Angst, Stolz. Und das ruft wiederum ein Verhalten aus. Es gibt so eine ABC-Kette. A, Action, B, Belief, C, Consequence. Also es passiert irgendwas im Außen, deine Klasse randaliert, trifft auf B, Belief. Ich bin keine gute Lehrkraft, wenn ich nicht immer alles im Griff habe. Trifft auf C, Verhalten. Ich schreie rum und versuche wieder die Kontrolle zurückzubekommen. A, B, C. Wäre mein B anders, also mein Belief, die Klasse schreit rum, ja, ist gerade vielleicht ein bisschen laut, aber sie fühlen sich bei mir vielleicht sicherer als bei anderen KollegInnen, weil in meinem Klassenraum psychologische Sicherheit herrscht. C, wir sprechen nochmal über Klassenregeln, wir sprechen darüber, dass das einigen Kindern möglicherweise zu laut ist und wir handeln aus, was wir genau tun, welche Zeichen wir miteinander vereinbaren, wenn es zu laut wird und was auch immer. Ne? Könnte ja sein, dass ich ganz andere Konsequenzen ziehe, abhängig davon, was ich eigentlich glaube. Okay, also die Affirmationen, die verändern natürlich oder wollen die Glaubensebene verändern, um mich zu einem anderen Verhalten dann auch zu motivieren. In einer Therapie werden also erstmal negative Gedankenmuster identifiziert und dann durch konstruktive ersetzt, mit dem Gedanken, mit der Intention, dass sich das dann auf die Verhaltensebene verlängert. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, Affirmationen sind mehr als nur ein esoterischer Wunschzettel. Ich bin super. Ich bin eine wertvolle Lehrkraft. Naja, es kann schon echte neurologische und psychologische Veränderungen bewirken, wenn die Dinger richtig eingesetzt werden. Als ich das am Anfang vorgelesen habe, meine Arbeit ist wertvoll für meine Schüler. Ich verzeihe mir meine Fehler. Ich achte auf meine Bedürfnisse und erfülle sie mit gutem Gewissen. Ich bin wichtig. Was hast du da gedacht? Hast du mir vielleicht innerlich einen Vogel gezeigt? Ja, und genau das ist das Problem. Eine spannende Studie zum Thema Affirmationen kommt nämlich dazu von der University of Waterloo in Kanada. Und diese Studie hat unser Verständnis davon, wie Affirmationen wirklich funktionieren, grundlegend verändert. Stell dir vor, es gibt eine Forschungsgruppe, also eine ProbandInnengruppe, und die wird in zwei Gruppen geteilt. Eine Kontrollgruppe und dann die Gruppe, die das Experiment macht, ne? Der Aufbau: eine Gruppe soll regelmäßig sich vor den Spiegel stellen und bestimmte positive Affirmationen sprechen, und die Kontrollgruppe, die verändert nichts. Die machen einfach weiter wie bisher. Und die sagen sich dann, also diejenigen, die sich da vor den Spiegel stellen sollen, die sagen sich dann, ich bin super oder was auch immer, ne? Das wird dann gemessen von den WissenschaftlerInnen mit Selbsteinschätzungsfragebögen, mit psychologischen Tests und auch mit Verhaltensbeobachtungen. Was glaubst du, was ist möglicherweise beobachtbar an der Gruppe, die die Affirmationen nutzt? Kleiner Spoiler, die Ergebnisse waren anders als erwartet. Zwei Haupterkenntnisse. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl profitieren stark von Affirmationen. Vielleicht kennst du den Boxer Cassius Clay alias Muhammad Ali, der hat sich später umgetauft, der in den 1970er Jahren so legendäre Kämpfe ausgefochten hat. Also Muhammad Ali ist weitgehend ein Begriff, auch in der jüngeren Generation. Und ein geflügelter Spruch, den verbindet man mit ihm, nämlich I am the greatest. I am the greatest of all time. Ja, gesundes Selbstwertgefühl, kann man da sagen, ne? Also bei Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, da kann das nochmal richtig unterstützend wirken. Das kann die so richtig pushen und beflügeln. Ganz anders bei Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, denn da zeigte sich sogar eine drastische Verschlechterung. Warum funktionieren Affirmationen also bei manchen Menschen nicht? Das Schlüsselwort ist das der kognitiven Dissonanz. Da ist eine zu große Diskrepanz zwischen dem, was ich mir da vorbete, und dem, was ich glaube, meinem Selbstbild. Das Gehirn reagiert mit Widerstand. So wie du vielleicht dir in Gedanken einen Vogel an die Stirn gezeigt hast, bei den Sätzen, die ich eingangs gesagt habe. Ja, klar, ich bin wertvoll. Meine Arbeit macht einen Riesenunterschied, auf jeden Fall. Das Gehirn reagiert mit Widerstand. Da entstehen zusätzliche negative Gedanken. Wenn man sich jetzt täglich sagt, meine Arbeit ist wertvoll, obwohl man täglich das Gegenteil meint zu sehen, sich täglich die Sinnfrage stellt, täglich Schülerinnen und Schüler sieht, die man nicht erreicht, im Gegenteil, die dann auch mit aggressivem oder provokativem Verhalten auf dich antworten. Du glaubst mittlerweile über dich, oh, es ist total sinnlos, egal was ich hier mache in diesem Saftladen. Das ist vergebene Liebesmühe. Dann entsteht natürlich ein unangenehmer Gefühlszustand dabei, wenn du dir diese positiven Sätze sagst. Wenn du dich zum Beispiel nicht für wertvoll hältst oder deine Arbeit nicht für wertvoll hältst, dir das aber einreden willst, dann gerätst du in einen inneren Konflikt, das nennt sich dann die kognitive Dissonanz, mit dem Ergebnis, dass du dich hinterher noch schlechter fühlst, dass du hinterher noch überzeugter davon bist, dass mit dir was nicht stimmt. Denn obendrein bescheiße ich mich auch noch selbst und muss zu diesen armseligen Methoden greifen, die bei mir jetzt genau nicht funktionieren, bei allen anderen scheint es zu klappen. Und das ist eins dieser Ergebnisse der Studie der University of Waterloo. Bei Menschen mit einem geringeren Selbstwertgefühl kann das enorm nach hinten losgehen, weil die Formulierung der Affirmationen zu weit weg ist von ihrem Selbstbild, von dem, was sie bereit sind zu glauben oder worauf sie bereit sind, sich gedanklich einzulassen. Das ist grundsätzlich schon ein mächtiges Werkzeug mit den Affirmationen, aber es kommt total darauf an, wie wir es einsetzen. Was bedeutet das denn für uns? Stichwort Affirmationen für Lehrkräfte. Affirmationen müssen ganz individuell angepasst werden. Und darum funktionieren zum Beispiel Affirmationskartensets nur bedingt. Denn das ist ja nun nicht auf dich angepasst, ne? Es muss dich, tada, abholen, wo du stehst. Und jeder steht in jedem Aspekt seines Lebens und Glaubens ja an einem anderen Punkt. Und da kann die Affirmation, meine Arbeit ist wertvoll oder ich darf Pausen machen, eine Meile weit weg sein von dem, was du tatsächlich über dich glaubst und was dir in deinem Alltag täglich wiedergespiegelt wird. Und dann gilt es, tiefer zu stapeln mit diesen Affirmationssätzen. Der erste Schritt ist also wirklich eine realistische Selbsteinschätzung. Ganz, ganz kleine, glaubwürdige Schritte sind besser als große Sprünge. Also du musst jetzt nicht Muhammad Ali, I am the greatest of all time, sein. Auf die Idee käme wohl auch kaum jemand. Ne? Aber diese Standardsätze, die wir auch oft in irgendwelchem Lehrermaterial lesen oder auch in Materialien für SchülerInnen, wenn wir mit denen im Glücksunterricht arbeiten oder in Klassenlehrerstunden und sie dann stärken wollen. Diese Sätze, die sind für viele Personen eine Ohrfeige und verschlechtern ihre Situation sogar. Wenn man jetzt einem Schüler oder einer Schülerin so ein Affirmationsset vorlegt und man will denen so richtig was Gutes tun. Ich kann alles schaffen. Meine Fehler definieren mich nicht oder was weiß ich, was dann da steht. Es kann sein, dass du damit Leute so richtig in den, Abfuck treibst, weil sie das nicht glauben, weil sie da sogar irritiert sind oder total ablehnend darauf reagieren. Der häufigste Fehler ist also mangelnde individuelle Anpassung und zu große Sprünge. Wie macht man es denn jetzt stattdessen? Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Regeln, wie man wirksame Affirmationen formuliert. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das hat einen großen Stellenwert in unserer Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Und da gehen wir dann auch rein und unterstützen beim Formulieren dieser positiven Sätze. Ich gebe dir hier aber mal eine Idee, in welche Richtung das geht. Also angenommen, ich bin wertvoll. Macht so gar nichts mit dir, beziehungsweise das macht was Negatives mit dir. Ja, ich bin wertvoll, ja. Ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Nice. Wie könnte man es stattdessen machen? Angenommen, der Worst Case wäre jetzt da und es gibt jemanden, der so überhaupt nicht glauben kann, dass seine Arbeit wertvoll ist, dass er als Mitglied der Gesellschaft wertvoll ist oder als Mitglied des Kollegiums. Was könnte noch tiefer gestapelt sein? Zum Beispiel, dass die Fähigkeit überhaupt da ist, dass man es lernen kann, sich wertvoll zu fühlen. Ein Satz könnte sein, ich kann lernen, mich selbst mehr zu lieben. Oder, dass man grundsätzlich gleich viel wert ist wie andere Menschen. Ich verdiene denselben Respekt wie jeder andere Mensch. Wie hören sich diese Sätze für dich an? Ich kann lernen, mich selbst mehr zu lieben. Ich verdiene denselben Respekt wie jeder andere Mensch. Ein weiteres Beispiel. Ich achte auf meine Bedürfnisse und erfülle sie mit gutem Gewissen. Ja. Ich gehe aufs Klo, wenn ich aufs Klo gehen muss. Ich trinke, wenn ich trinken will. Und ich mache eine Pause, wenn es mir zu viel wird. Alles klar. Wie wäre es mit dem Satz? Ich darf innehalten, um meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Da ist noch nichts von Erfüllung mit im Spiel. Aber ich darf innehalten, um überhaupt erstmal hinzuhören und zu lernen, was meine Bedürfnisse eigentlich sind. Das ist tiefer gestapelt. Stimmst du mir dazu? Ein weiteres Beispiel. Ich bin eine gute Lehrkraft. Realistischer. Jeden Tag werde ich ein bisschen besser in meiner Arbeit. Die goldene Regel ist, es muss sich erreichbar anfühlen, und zwar erreichbar im Jetzt. Mit meinem heutigen Gemütszustand, mit meinen jetzigen Ressourcen, ist das für mich heute erreichbar, dass ich mal innehalte, um meine Bedürfnisse wahrzunehmen? Ja, vielleicht, also ziemlich wahrscheinlich sogar. Ist es für mich heute erreichbar, dass ich sie dann mit gutem Gewissen erfülle? An einem richtig guten Tag vielleicht ja, aber mit gutem Gewissen vielleicht nein. Vielleicht bin ich noch nicht ganz so weit. Aber ich darf innehalten. Der Sinn wäre dann, das schrittweise zu steigern. Also die Sätze auszutauschen, wenn sie sich abgenutzt haben. Und dann sich ganz langsam an Formulierungen heranzupirschen, die größer sind. Man denkt da bitte an eine Treppe und nicht an einen Aufzug oder ans Beamen. Du startest mit dem, was jetzt schon stimmt. Und du fügst ganz kleine realistische Verbesserungen hinzu. Und jetzt kommt die kritische Perspektive auf das Ganze. Man muss natürlich auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen bei Affirmationen. Ne? Es gibt da draußen eine wahnsinnig große Selbsthilfeindustrie, gerade für Lehrkräfte, die dir alle möglichen Versprechungen macht. Am liebsten Quickfixes. Und so eine Affirmation, die wäre ja ein toller Quickfix. Wenn du diesem Podcast folgst, dann hast du jetzt kürzlich auch meine Folge über Quickfixes gehört. Da ist was ganz Leichtes, das verspricht, ein riesiges Problem zu lösen. Und es gibt eine riesige Selbsthilfeindustrie für Lehrkräfte da draußen, die durchaus auch von toxischer Positivität geprägt ist, von Vereinfachung komplexer Probleme, vom Wegdrücken oder Negieren mancher Probleme. Und dann einfach so ein bisschen always look on the bright side of life und noch ein bisschen Zeitmanagement obendrauf und dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja, wäre schön, ne? Affirmationen sind kein Allheilmittel. Die ersetzen auch keine professionelle Hilfe bei psychischen Problemen. Sie lösen keine strukturellen Probleme. Den Ressourcenmangel an deiner Schule. Deinen Konflikt mit der Schulleitung. Was auch immer. Die funktionieren auch im Übrigen nicht isoliert von anderen Maßnahmen. Also einfach nur sich diese Sätze ein paar Mal am Tag runterzubeten und sonst nichts zu tun, da kannst du lange warten, dass sich Veränderung einstellt. Das muss flankiert werden von Handeln, von anderen Maßnahmen. Du kannst meinetwegen auch journalen, du kannst ganz anders herangehen. Über Embodiment-Techniken, das wäre eben der nicht-kognitive Zugang. Es muss mehr passieren, als nur Sätzchen runterzubeten. Aber es ist eine Möglichkeit, über die Kognition etwas gegenzusteuern. Und dann muss das ins Handeln übernommen werden. Dann nehme ich mir wirklich die Pause, um innezuhalten und meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und in 2 Wochen bin ich vielleicht so weit, dass ich dann auch mal, zwar mit schlechtem Gewissen, aber ich tue es, meine Bedürfnisse erfülle. Und in 6 Monaten bin ich vielleicht auch so weit, dass ich die immer öfter erfülle und immer weniger ein schlechtes Gewissen habe. Ein Satz ohne Handlungsentsprechung bleibt eine Worthülse. Ne? Also, es ist nicht überzubewerten, aber es ist was dran und man muss beachten, dass diese Dinger zu dir passen müssen. Es muss auch zu deinem Typ passen. Vielleicht bist du überhaupt nicht der Typ, der damit arbeiten möchte. Vielleicht kommst du dir dabei affig vor. Dann wäre vielleicht Embodiment-Techniken was für dich. Google das gerne mal. Das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Das geht aber eben nicht über die Kognition, sondern arbeitet mit allem anderen, mit der Elefantenherde. Und die Elefantenherde wirkt dann plötzlich auf den Reiter ein. Es kann mit deiner Lebenssituation zusammenhängen, mit deiner Vorgeschichte, mit dem kulturellen Hintergrund. Vielleicht ist es ja einfach nichts für dich, ne? Die Forschung und die Evidenzlage zeigt auf jeden Fall ein differenziertes Bild. Positive Effekte sind nachweisbar, aber moderat. Und wenn, dann stärkt es die ohnehin schon Starken. Und damit es die Schwachen auch stärkt, müssen viele Abers berücksichtigt werden. Die Wirkung ist also total kontextabhängig. Lass uns nochmal praktisch werden. Was wären denn noch so Formulierungen? Unsere Kundinnen und Kunden arbeiten in unserem Lehrkraftnavigator-Programm sehr intensiv daran, Glaubenssätze aufzuspüren. Denn, ich habe ja eingangs gesagt, es gibt dieses ABC-Modell, Action, Belief, Consequence. Und das, wo wir einwirken können, ist Belief, um dann im zweiten Schritt anders handeln zu können, andere Consequences walten lassen zu können. Dafür musst du aber erstmal deine Beliefs kennen. Das heißt, wir gehen im Lehrkraftnavigator-Programm an diese Beliefs und heben sie erstmal auf die Bewusstseinsebene, denn viele dieser Programme laufen ja irgendwie so ab, ohne dass wir wissen, dass wir durch diese Programme gesteuert werden. Und dann gibt es bei uns dazu Hilfestellungen, wie man diese Sätze umformuliert. Ja, was macht man dann damit? Man handelt sich hinein. Es geht jetzt nicht darum, dass du dir das auf schöne Zettelchen schreibst, in Schönschrift und dir an den Spiegel klebst. Du musst dich da schon reinhandeln. Und da gehen wir mit Kundinnen und Kunden hin, um diese Sätze passgenau auch zu einer Handlungsmaxime zu machen und sie dabei zu begleiten, Schritt für Schritt stärker zu werden, Schritt für Schritt zu wachsen. In Bezug auf diese spezifische Situation, in der unsere Kundinnen und Kunden sind, beziehen sich diese Sätze vielleicht ja auch auf Berufswechselaspekte. Da draußen wartet mein Traumjob auf mich, wäre wahrscheinlich ein wenig funktionaler Satz. Wie wäre es mit, ich darf die Schule verlassen? Ob ich es tue? Da sind wir ja noch gar nicht. Aber ich darf es. Ich darf auch mich vom Lehrerberuf verabschieden, wenn ich merke, dass mir das nicht gut tut. Das setzt viel, viel tiefer an, nämlich erstmal bei der Erlaubnis, zieloffen vorzugehen. Da muss noch nicht der Traumjob draußen warten. Ich darf die Schule verlassen. Selbstzweifel. Ich kann einen tollen anderen Job für 60.000 Jahresbrutto bekommen versus ich lerne mit jedem Schritt aus meiner Herausforderung oder ich wachse mit jedem neuen Schritt. Und bezogen auf den Druck, den man sich selbst in seinem Schulalltag macht, wäre zum Beispiel eine nicht zielführende Affirmation, ich muss nicht perfekt sein. Inhaltlich richtig, aber nicht zielführend, weil unser Gehirn mit Verneinungen nicht umgehen kann bei Affirmationen. Das ist noch so ein Fun Fact. Ganz viele dieser Affirmationskarten arbeiten mit Verneinungen. Ich muss nicht perfekt sein. Meine Gesundheit ist nicht verhandelbar. Was in deinem Unterbewusstsein ankommt, ist, ich muss perfekt sein und meine Gesundheit ist verhandelbar. Das kennst du vielleicht auch von der Formulierung von Klassenregeln. Da schreibt man nicht hin, wir schlagen nicht andere Kinder, sondern da schreibt man hin, ich behandle meine MitschülerInnen respektvoll. Also man muss schon gesagt kriegen, was man tun soll und nicht, was man lassen soll. Ne? Da wäre zum Beispiel, meine Arbeit ist gut genug. Eine gute Alternative zum Nicht-Perfekt-Sein. Wie implementiert man denn jetzt diese Sätze bzw. diese Glaubensimpulse, das, wo ich gerne wäre, wo ich hin möchte in meinem Denken und Handeln? Es gibt diejenigen, die machen das tatsächlich als feste Routine, als Morgenroutine nach dem Aufwachen, verbunden mit Journaling oder mit Meditation oder es hängt als Post-it am Spiegel und ich sag mir das dann tatsächlich ins Gesicht am Spiegel. Wenn du der Typ dafür bist, das zu tun, fein. Eine weitere Möglichkeit wäre die Trigger-Methode, also in Verbindung mit Auslösern. Es passiert etwas in der Klasse, was mir negative Emotionen beschert. Und in dem Moment erinnere ich mich daran, Satz X, schwierig, das in einer auslösenden Situation, die so mit Stress verbunden ist, dann auch direkt parat zu haben. Man kann es auch routinemäßig mit bestimmten Auslösern, die voraussehbar im Tag sind, kombinieren. Also meine Fahrt nach Hause von der Schule im öffentlichen Verkehrsmittel. Und ich reflektiere meinen Tag und dann hole ich mir diese Sätze ins Bewusstsein oder meine Hinfahrt zur Schule. Oder es gibt visuelle Trigger. Also ich habe an meinem Schlüsselbund einen Anhänger mit dem Foto meiner kleinen Tochter drauf. Und immer wenn ich sie anschaue, dann erinnere ich mich daran, Ansatz X, Ansatz Y. Das ist die Trigger-Methode. Oder es gibt so Routinen, die reflexiv, retrospektiv sind, die Check-in-Methode. Also ich habe regelmäßige Reflexionszeiten. Zum Beispiel setze ich mich abends kurz hin, schreibe ein paar Zeilen zu meinem Tag auf und verbinde das damit, nochmal zu reflektieren, was ist heute passiert, wie habe ich reagiert und wenn diese Sätze wahr sind, wie hätte ich denn dann gerne reagiert? Wie würde ein zukünftiges Ich, das diese Sätze verinnerlicht hat, darauf reagieren? Man könnte es auch einmal pro Woche machen, ne? Aber es setzt schon voraus, du willst aktiv an dir arbeiten, weil das passiert dir nicht einfach so, dass du diese Affirmationen tatsächlich für dich übernimmst. Das bedarf schon der Wiederholung und nicht nur dich hineindenken, sondern dich hineinhandeln. Und das bedarf schon der intendierten Steuerung. Du willst das, dass das implementiert wird. Ne? Okay, wir haben jetzt viel darüber geredet. Bringt das überhaupt was? Und wenn ja, wie muss ich es denn dann genau machen? Wichtig ist mir an dieser Stelle, dir mitzugeben, tatsächlich gibt es ein wissenschaftliches Fundament für Affirmationen, dafür, dass positive Affirmationen einen Impact haben können. Man darf diesen Impact aber nicht überbewerten, gerade wenn die Grenzen fließend sind in Hinsicht auf psychische Gesundheit. Da brauchst du tatsächlich fundierte therapeutische oder medizinische Hilfe. Und das ist auch so eine ethische Misslage, die ich als Beobachterin der Coaching-Szene, die sich ja auch auf Instagram wahnsinnig aufspielt, feststelle, dass Personen, die durchaus schon fortgeschrittene psychische Probleme haben, geködert werden durch Versprechungen von, ja, Manifestationscoaches, ESO-Coaching-Programmen, was auch immer, Dinge, die ja vielleicht einer gesunden Person mit einem Lebensproblem helfen können, aber nicht einer psychisch erkrankten Person. Das ist unlauter. Und diese Affirmationen, die haben schon ihren festen Platz in diesem Haiti-Tai-Shi-Shi-Life-Coaching. Sie haben zwar eine wissenschaftliche Fundierung, aber sie haben natürlich auch das Potenzial, sich toxisch gegen dich zu wenden. Wie so vieles aus dieser ganzen ESO-Manifestations- und sonst was Szene. Ich will das gar nicht in einem Atemzug eigentlich erwähnen, denn Affirmationen sind ja schon etwas, was wissenschaftliche Fundierung hat. Aber es hat das Potenzial, dir immer wieder zu sagen, naja, wenn es nicht funktioniert, hast du wohl was nicht richtig gemacht. Das ist dann so ein toxischer Bumerang. Und das hat eine Dynamik, die psychisch erkrankte Menschen ganz tief in die Krise und in die Hilflosigkeit stürzt. Pass da also bitte gut auf dich auf. Fazit: Ja, diese Technik hat einen gewissen Stellenwert im Veränderungscoaching, aber sie ist ein Baustein, der flankiert werden muss von einem holistischen Handlungskonzept, Klarheitskonzept, Informationskonzept, gerade auch im Hinblick auf unsere Kundinnen und Kunden. Es geht auch ganz viel darum, sich zu informieren über bestimmte Dinge, um dann informiert Entscheidungen treffen zu können. Da geht es nicht nur darum, ich bin wertvoll oder sowas. Ja, ich bin wertvoll, aber ich weiß trotzdem nichts darüber, was mit meiner Pension ist, wenn ich den Lehrberuf verlasse. Wäre schon ein bisschen bestärkend, wenn ich zumindest mal über die Hard Facts was wüsste. Ne? Dieses holistische Konzept, da sind wir sehr bemüht, das darzustellen und auch diesen Techniken einen Raum zu geben, aber bei weitem nicht nur. Wenn dich das neugierig gemacht hat und du möchtest erkunden, ob du mit uns in diese Art von Transformationsarbeit gehen möchtest, um Klarheit zu erlangen über deinen beruflichen Weg, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, wie immer an dieser Stelle, dich zum kostenfreien Erstgespräch einzutragen. Über den Link in unseren Shownotes findest du hin zu unserem Kalender, wo du dir direkt was aussuchen kannst, oder du besuchst unsere Homepage isabelprobst.de. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.